Stell dir mal vor, du stehst in so einem richtig kargen, stillen Krankenhauszimmer. Und da liegt ein 6-jähriges Mädchen, Olive heißt sie, und sie wurde gerade von den anwesenden Ärzten ja ganz offiziell für tot erklärt.
Ein absoluter Albtraum für jede Familie.
Absolut. Also es gibt keine messbare Hirnaktivität mehr, der Atem hat komplett ausgesetzt. Die Eltern sind natürlich völlig außer sich vor Schmerz, holen noch eine Zweitmeinung ein. Aber das medizinische Urteil bleibt leider gnadenlos gleich.
Und dann machen sie ja etwas, was aus rein medizinischer Sicht völlig irrational ist.
Genau. Aus purer Verzweiflung bringen sie den leblosen Körper von Olive ins Büro ihres Pastors und legen sie da auf einen Tisch. Der Assistenzpastor gerät total in Panik, weicht zurück und ruft, wir sind hier keine Leichenhalle, bringt sie sofort raus.
Verständlich irgendwie.
Aber der Hauptpastor entscheidet sich, gegen jede Logik sich hinzusetzen und zu beten. Eine Stunde vergeht, 2 Stunden, 8 Stunden vergehen.
Wahnsinn.
Und dann, mitten im abendlichen Gebetstreffen der Gemeinde, schlägt dieses Mädchen plötzlich die Augen auf, setzt sich auf und spaziert kurz darauf mit ihren Eltern wieder in den Raum.
Ja, das ist eine dieser Geschichten, wo man erstmal schlucken muss.
Richtig. Und da jetzt mal die ganz direkte Frage an dich, der uns gerade zuhört. Verdrehst du bei so einer Geschichte sofort innerlich die Augen und denkst dir, okay, billiger Trick? Oder beugst du dich neugierig nach vorn, weil da vielleicht ja doch mehr dahinter steckt?
Und genau an dieser extremen Spannung, also zwischen diesem sofortigen, reflexartigen Unglauben und einer faszinierten Neugier, da setzen wir heute in unserer Entdeckungsreise an.
Genau, das ist heute unsere Mission. Wir schauen uns das Material von Dr. Craig Keener an, richtig?
Ja, ganz genau. Dr. Keener hat dieses Spannungsfeld in seinen Forschungen wirklich minutiös seziert. Er hat eben nicht nur antike Texte historisch auseinandergenommen, sondern, und das ist das Spannende, parallel dazu riesige Berge an modernen, medizinisch dokumentierten Wunderberichten zusammengetragen.
Wir reden hier also nicht von irgendwelchen Mythen, die am Lagerfeuer über Jahrhunderte übertrieben wurden.
Nein, überhaupt nicht. Wir sprechen über detaillierte Augenzeugenberichte, ärztliche Akten und über die Frage, warum diese Art von Narrativen im 1. Jahrhundert das Römische Reich auf den Kopf stellen konnte und warum sie heute wieder eine derartige globale Durchschlagskraft haben.
Das Faszinierende an diesen ganzen gesammelten Berichten ist ja diese krasse Detailliertheit. Es geht nie um irgendwen in einer dunklen Höhle. Er nennt Namen, Berufe, Orte.
Hast du da das Beispiel aus dem Kongo im Kopf?
Ja, genau das. Also Jean Mabiala, das ist eine hochqualifizierte Hebamme, sogar von der Weltgesundheitsorganisation ausgebildet.
Also ein echter Profi.
Absolut. Sie entbindet ein Baby, aber es ist eine absolute Albtraumsituation. Die Nabelschnur ist fest um den Hals gewickelt, das Baby ist schon aschgrau, atmet nicht.
Es war quasi schon im Mutterleib gestorben.
Genau, und der Vater begreift das, geht völlig traumatisiert raus in den Hof und fängt buchstäblich an, aus ein paar Brettern einen kleinen Sarg zu zimmern.
Oh Mann.
Aber drinnen weigert sich diese Hebamme aufzugeben. Sie fängt mit 2 anderen Frauen an, wahnsinnig intensiv zu beten. Und als der Vater fertig ist mit dem Sarg und wieder reinkommt, atmet das Kind. Sie haben das Mädchen später Milgrace genannt, also 1000-fache Gnade.
Das ist so eine krasse Geschichte und die schiere Dichte solcher spezifischen Vorfälle ist eben das, was einen Forscher wie Keener aufhorchen lässt. Er fühlt sogar Fälle aus seinem eigenen familiären Umfeld an.
Stimmt, da war diese Geschichte mit dem Schlangenmiss, oder?
Ja. Antoinette Malombe, ihre Tochter Therese, wird von einer hochgiftigen Schlange gebissen. Das Kind hört auf zu atmen. Und da gibt es im Umkreis von Kilometern keine einzige Klinik, keine Notrufnummer.
Nichts, wo man mal eben anrufen könnte.
Nichts. Die Mutter schnallt sich das leblose Kind also auf den Rücken und rennt durch den Busch zum nächsten Dorf zu einem Evangelisten. Und nach seinem Gebet beginnt das Kind tatsächlich wieder zu atmen.
Und das völlig ohne Hirnschäden, ne?
Genau. Was medizinisch nach so einem langen Sauerstoffentzug eigentlich absolut zu erwarten wäre. Therese hat später sogar erfolgreich ihren Masterabschluss in Kamerun gemacht.
Okay, aber da muss ich mich jetzt mal als der typische westliche Skeptiker einschalten, der das alles hört.
Nur zu?
Wenn wir uns die Orte ansehen, Kamerun, ländlicher Kongo, dann drängt sich doch sofort ein Gedanke auf, passieren diese Dinge nicht einfach nur deshalb dort, weil es da so extrem an moderner Medizin mangelt?
Also quasi als so eine Art übernatürliches Pflaster.
Genau. Ein psychologisches Pflaster für fehlende Krankenhäuser. Wenn wir da überall Hightech-Kliniken hinbauen würden, würden diese Berichte dann nicht von ganz allein verschwinden?
Das ist ein verständlicher Gedanke, aber die Datenlage zeichnet da ein echt anderes Bild. China stellt ganz klar heraus, dass Wunder in diesen Narrativen niemals als Ersatz für medizinische Versorgung gedacht sind.
Okay.
Er zitiert da zum Beispiel Sarah Spear, eine kanadische Krankenschwester, die im Kongo im Einsatz war. Sie berichtet von einer wahnsinnig dramatischen Geburt. Das medizinische Team war am absoluten Limit.
Also eine echte Triage-Situation.
Ganz genau. Sie mussten entscheiden und haben alle operativen Ressourcen auf die Mutter konzentriert, um wenigstens sie zu retten, was durch diesen massiven medizinischen Eingriff auch geklappt hat.
Gott sei Dank. Und das Baby?
Das Baby lag schon über 20 Minuten ohne Lebenszeichen da und wurde vom ärztlichen Personal im Grunde aufgegeben. Aber laut den Zeugen vor Ort überlebte das Kind letztlich durch das anhaltende Gebet der Umstehenden.
Wir haben hier also quasi eine Symbiose.
Richtig. Die Mutter verdankt ihr Leben der modernen Medizin, das Kind einer Erfahrung, die die Zeugen als Wunder beschreiben. Kane argumentiert, wenn Gott den Menschen helfen will, ist die ethische Konsequenz für uns, dass wir ebenfalls helfen müssen. Eben durch den Bau von Krankenhäusern. Das eine schließt das andere nicht aus.
Es geht also nicht darum, der Wissenschaft den Rücken zu kehren, sondern es geht um Momente, wo die Wissenschaft schlichtweg am Ende ist. Und es sind ja auch nicht nur individuelle Heilungen. Da war doch diese irre Geschichte aus China.
Du meinst Watchmen-Nähe, oder?
Ja, genau. Das klang eher nach so einem epischen Kräftemessen aus einem Fantasy-Film.
Es ist ein fantastisches Beispiel, wie das auf gesellschaftlicher Ebene wirkt. Watchmen Nee war eine prägende Figur der chinesischen Hauskirchenbewegung. In einer ländlichen Region gab es eine verheerende Dürre,
die ganze Ernte bedroht hat.
Genau. Die lokalen Priester der traditionellen Religionen haben tagelang Rituale durchgeführt, um Regen herbeizurufen. Völlig ohne Erfolg. Und dann treten Watchman Nee und seine kleine Gruppe in so einen öffentlichen Wettbewerb.
Wahnsinn. Mutig.
Sehr mutig. Sie beteten und sagten präzise voraus, dass an einem ganz bestimmten Tag Regen fallen würde. Und als sich genau das bewahrheitete, gab es keine nette theologische Talkrunde, sondern massenhafte Konversionen im gesamten Dorf.
Weil die Menschen eine ganz greifbare Veränderung ihrer materiellen Realität gesehen haben.
Richtig.
Wenn man das alles so hört, kriegt man echt das Gefühl, wir im Westen leben in so einer sterilen Blase. Das ist ja kein Randphänomen, das sind globale tektonische Verschiebungen.
Die Dimensionen sind für uns schwer greifbar. Es gab 2006 eine große Pew-Umfrage. Die haben Pfingstler und Charismatiker in nur 10 ausgewählten Ländern untersucht.
Und was kam da raus?
Die Hochrechnung ergab, dass alleine in diesen 10 Nationen rund 200 Millionen Menschen behaupten, göttliche Heilungen selbst bezeugt oder am eigenen Leib erfahren zu haben.
200 Millionen?
Ja, und das beschränkt sich nicht mal auf eine Konfession. 39% der Christen, die keine Pfingstler sind, gaben ebenfalls an, sowas erlebt zu haben. Und jetzt kommt's. Selbst in den USA, einer Hochburg der westlichen Medizin, bejahen 34% der Gesamtbevölkerung solche Erfahrungen.
Krass. Okay, aber wenn weltweit hunderte Millionen Menschen solche Erfahrungen machen, woher kommt dann unsere westliche Werkseinstellung?
Wie meinst du das genau?
Naja, wer hat uns diesen mentalen Filter eingebaut, dass wir bei Wörtern wie Heilung oder Wunder sofort auf unmöglich schalten?
Ah, okay. Ja, dieser Filter wurde über Jahrhunderte von bestimmten philosophischen Strömungen konstruiert. Im 20. Jahrhundert hat das der deutsche Theologe Rudolf Bultmann zum Beispiel extrem auf die Spitze getrieben.
Stimmt, Bultmann. Was war nochmal sein Hauptargument?
Er sagte ganz direkt, man könne nicht das elektrische Licht, das Radio und die moderne Medizin nutzen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben.
Das hat echt fast einen komischen Beigeschmack. Als würde er sagen, wer intelligent genug ist, einen Lichtschalter zu bedienen, ist automatisch zu schlau für das Übernatürliche.
Exakt, so haben das auch viele Kritiker gesehen. Der malaysische Bischof Hua Jung hat das sehr scharf attackiert. Er meinte, das sei ein rein westliches Luxusproblem.
Weil in Asien Technologie und Glaube kein Widerspruch sind.
Genau. In ganz Asien haben Menschen nicht das geringste kognitive Problem damit, hochkomplexe Technologie zu nutzen und die spirituelle Welt für völlig real zu halten. Bultmann hat da im Grunde seine eigene kleine europäische Akademikerblase als Maßstab für die gesamte Menschheit genommen.
Und den Rest der Welt pauschal für rückständig erklärt? Ziemlich arrogant.
Sehr arrogant, ja.
Aber wenn wir noch weiter zurückgehen, landen wir beim wahren Architekten dieser Skepsis, oder? David Hume im 18. Jahrhundert. Wenn man sich Humes Hauptargument heute durchliest, kratzt man sich echt am Kopf. Das ist doch ein klassischer Zirkelschluss.
Humes Argumentation ist tatsächlich kein Meisterwerk der induktiven Wissenschaft. Er sagt, menschliche Erfahrung ist vollkommen uniform. Naturgesetze sind unverletzlich.
Okay.
Ein Wunder ist aber per Definition eine Verletzung dieser Naturgesetze. Da diese Gesetze nicht verletzt werden können, weil unsere Erfahrung ja uniform ist, gibt es keine Wunder.
Das ist ja so, als würde ich hier auf meiner Couch sitzen und sagen, also, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen schwarzen Schwan gesehen. Alle Schwäne hier sind weiß.
Mhm.
Also ist die menschliche Erfahrung bezüglich Schwänen uniform? Und wenn mir dann jemand ein Foto von einem schwarzen Schwan aus Australien schickt, sage ich nicht, oh, lass uns das mal prüfen, sondern ich sage, nein, das ist ein Fake, das ist unmöglich.
Ein perfektes Beispiel. Es ist eine Arroganz, die sich als Rationalität tarnt. Und Hume war ja generell, naja, sein Denken war durchdrungen von einem extremen Rassismus.
Das bringt die Quelle ja auch sehr deutlich auf den Punkt.
Ja. Humes Ethnozentrismus hat bestimmt, wem er überhaupt rationales Denken zusprach. Er meinte, schwarze Menschen könnten niemals komplexe Kultur hervorbringen. Und als man ihm Francis Williams vorstellte.
Wer war das nochmal?
Ein hochgebildeter jamaikanischer Dichter. Der schrieb Poesie auf Englisch und Latein. Und Hume tat ihn einfach ab und nannte ihn einen Papagei, der nur Worte nachplappert.
Das ist einfach widerlich. Und jemanden mit derart massiven Vorurteilen als objektiven Schiedsrichter für die Realität zu akzeptieren, ist historisch echt fragwürdig.
Absolut. Und es wird noch absurder, wenn man sieht, wie Hume mit den medizinischen Fakten seiner eigenen Zeit umging. Kennst du den Fall von Blaise Pascals Nichte?
Oh ja. Eine irre Geschichte. Die junge Frau hatte ein furchtbares Augenleiden, so ein organischer Defekt, eitrig, schmerzhaft. Jeder kannte ihren Zustand.
Und dann wird sie in einem Kloster in Paris öffentlich geheilt, nachdem sie mit einer Reliquie, einem sogenannten heiligen Dorn, berührt wurde.
Wobei man da kurz Martin Luther zitieren muss. Der hat mal diesen herrlichen Spruch gebracht, dass man, wenn man alle Nägel vom Kreuz Jesu sammeln würde, die als Reliquien rumliegen, man jedes Pferd in Sachsen damit beschlagen könnte.
Ja, die Skepsis gegenüber Reliquien war längst da.
Eben, aber die Heilung dieser jungen Frau passierte trotzdem, sofort und unbestreitbar, vor den Augen aller.
Sogar der Leibarzt der französischen Königinmutter hat das untersucht und die Heilung offiziell bestätigt. Es gab lückenlose Akten.
Und wie reagiert unser großer Rationalist Hume auf diese Beweislast?
Er wischt sie komplett vom Tisch, ohne sich die Fakten überhaupt anzusehen. Und der Grund ist entlarvend.
Weil er die Leute nicht mochte, richtig?
Genau. Dieses Kloster gehörte den Jansenisten. Das war eine theologische Bewegung, die politisch unbequem und bei der Elite extrem unbeliebt war. Hume identifizierte sich stark mit der Elite, also hasste er die Jansenisten.
Seine Antipathie war also quasi der Türsteher an seinem Verstand.
Besser kann man es nicht sagen.
Das rüttelt schon gewaltig an unserem Weltbild. Wenn also unsere westliche, aufgeklärte Linse so von Vorurteilen beschlagen ist, durch welche Linse hat dann die antike Welt auf solche Dinge geschaut? Wir müssen zur Apostelgeschichte zurück, zu Lukas.
Ja. Lukas hat da nämlich ein echtes literarisches Meisterwerk geschaffen.
Er hat uns ja nicht einfach nur trockene Fakten hingeworfen, wie so ein Buchhalter.
Genau. Lukas nutzte eine antike Technik namens Synkrisis. Das ist die bewusste Gegenüberstellung von Charakteren oder Handlungssträngen. Er fängt damit schon im Lukas-Evangelium an, wenn er Maria und Zacharias vergleicht.
Maria, das junge Mädchen vom Land, mit dem tiefen Glauben.
Richtig. Und im Kontrast dazu Zacharias, der alte, hoch angesehene Priester im Zentrum der religiösen Macht. Der zweifelt und verliert prompt seine Stimme.
Diese Symmetrie ist der Wahnsinn. Und das zieht Lukas in der Apostelgeschichte bei Jesus, Petrus und Paulus konsequent durch. Die Parallelen springen einen ja förmlich an.
Zähl mal ein paar auf, die dir im Kopf geblieben sind.
Also bei allen dreien kommt der Heilige Geist herab. Alle heilen einen Gelähmten, Jesus erweckt den Sohn einer Witwe, Petrus eine Jüngerin, Paulus diesen Jugendlichen, der aus dem Fenster fällt.
Und auch bei den Heilungsmethoden, ja?
Genau. Bei Jesus reicht die Berührung des Gewandes. Bei Petrus hoffen die Leute, dass wenigstens sein Schatten auf sie fällt. Und bei Paulus heilen sich die Menschen mit den Schürzen, die er bei der Arbeit getragen hat. Sie werden alle drei unschuldig vor den Hohen Rat geschleppt und jedes Mal bestätigt ein römischer Centurio ihre Unschuld.
Exakt. Das war die klare Absicht von Lukas.
Aber da muss ich wieder einhaken. Wenn ein Plot derart perfekt recycelt wird, dann klingt das für mich wie ein Hollywood-Regisseur, dem die Ideen ausgegangen sind. Ist diese Symmetrie nicht der ultimative Beweis, dass Lukas das alles am Schreibtisch erfunden hat?
Aus moderner Sicht denkt man das sofort, ja. Aber das verkennt, wie antike Rhetorik funktioniert. Die Synkrisis diente nicht dazu, Fakten zu fälschen. Sie diente dazu, eine tiefere Wahrheit innerhalb realer Ereignisse zu betonen.
Also wollte er ein Muster zeigen.
Ganz genau. Lukas wollte theologisch vermitteln, die exakt gleiche göttliche Kraft, die in Jesus war, wirkt nahtlos durch seine Nachfolger weiter. Er hat die Ereignisse nicht erfunden, aber hochgradig thematisch angeordnet.
Teil dieses Musters ist ja auch die extreme Abgrenzung. Als die Leute in Lystra Paulus und Barnabas für die Götter Zeus und Hermes halten und ihnen Stiere opfern wollen, da lassen die das ja nicht als PR-Stand laufen.
Nein, überhaupt nicht.
Sie zerreißen ihre Kleider und schreien, Leute, wir sind nur ganz normale Menschen wie ihr.
Lukas protokolliert das so präzise, um klarzumachen. Die Kraft liegt nicht in der genetischen Besonderheit dieser Männer, sondern nur in der Quelle, aus der sie schöpfen.
Aber selbst das brillanteste Meisterwerk nützt nichts, wenn es keiner liest. Und hier kommen wir zum vielleicht spannendsten Punkt heute. Wie hat Paulus aus dieser Botschaft die größte virale Bewegung der Geschichte gemacht? Ohne Social Media, ohne schnelles Internet.
Paulus war ein herausragender Stratege. Die Grundlage war seine persönliche Integrität. Der Markt war voll von Scharlatanen, die den Leuten das Geld aus der Tasche zogen.
Aber Paulus hat als Zeltmacher gearbeitet, ne?
Genau, harte manuelle Arbeit, um sich selbst zu finanzieren. Er war nicht auf Gier aus.
Und dann ist da ja noch die Mathematik der Multiplikation. Wenn man im Auto sitzt und mal kurz mitrechnet, ein Typ reist umher, wie viele Leute erreicht er schon?
Dr. Kiener rechnet uns das wunderbar vor.
Ja. Wenn du jedes Jahr nur zwei Menschen gewinnst, ist das lineares Wachstum. Aber wenn du sie zu Lehrern ausbildest, die autark weiterarbeiten, dann zündest du eine Rakete.
Die Macht der Multiplikation.
Nach 15 Jahren hast du 11 Millionen Anhänger. Nach 22 Jahren wärst du bei 16 Milliarden. Das ist das Doppelte der heutigen Weltbevölkerung.
Das ist natürlich ein idealisiertes Modell, das in der Realität durch Verfolgung gebremst wurde. Aber es zeigt das Prinzip. Er schuf Multiplikatoren, setzte lokale Älteste ein und ließ sie selbstständig arbeiten. Das ging aber nur durch seine geniale Kontextualisierung.
Ja, Paulus war wie der CEO eines Startups. Er hat ein Kernprodukt, das Evangelium, aber er verpackt den Pitch für jeden Investor neu. Bei den Juden in der Synagoge zitiert er Schriften auf höchstem Niveau.
Und bei den Bauern?
Da spricht er plötzlich vom Gott, der den Regen für die Ernte schickt. Das kapieren die sofort in ihrem Alltag.
Und wenn er in Athen vor den arroganten Philosophen auf dem Areopag steht, nutzt er ihre eigenen Konzepte und zitiert griechische Dichter. Die Verpackung ändert sich, aber der Kern, Jesus, Tod und Auferstehung, blieb millimetergenau derselbe.
Und er nahm sich Zeit. In Ephesus mietete er sich in der Schule des Tyrannus ein und es sah aus wie eine ganz normale Philosophenschule und war 2,5 Jahre dort, baute Beziehungen auf.
Was passiert, wenn diese sensible Kontextualisierung schiefgeht, zeigt das Gegenbeispiel der Jesuiten in China, das China anführt.
Matteo Ricci, oder?
Genau. Die haben unglaubliche Arbeit geleistet, Chinesisch gelernt, sich wie konfuzianische Gelehrte gekleidet, das Christentum integriert, sie hatten riesigen Respekt am Kaiserhof.
Und dann kam das Management aus Rom und hat alles kaputt gemacht.
Ziemlich genau so, ja. Theologische Machtkämpfe in Europa führten dazu, dass der Vatikan hart durchgriff. Der chinesische Kaiser war brüskiert, das Christentum wurde verboten. Ein Meisterwerk der Kontextualisierung, zerstört durch bürokratische Ignoranz von außen.
Was für ein gewaltiger Bogen heute. Wir sind bei einem wiederbelebten Mädchen im Kongo gestartet, haben uns durch Humes Vorurteile gekämpft, das antike Genie von Lukas gesehen und Paulus virale Strategien analysiert.
Und all das fordert dich als Zuhörer jetzt heraus. Es zwingt dich, deinen eigenen mentalen Filter zu analysieren. Welche Erfahrungsberichte anderer sortierst du reflexartig aus, nur weil sie nicht in deine eigene sichere Welt passen?
Sehr guter Punkt. Und wir haben ja vorhin über diese Schule des Tyrannus in Ephesus gesprochen. Paulus nutzte einen völlig banalen Ort, um eine Idee zu verbreiten, die ein Imperium stürzte.
Mhm.
Und das ist der Gedanke, den ich dir heute mitgeben möchte. Was sind eigentlich die Schulen des Tyrannus in unserer heutigen Gesellschaft? Welche scheinbar langweiligen Orte, welche kleinen digitalen Nischen ignorieren wir völlig, während genau dort, genau in dieser Sekunde, still und leise, die nächste gigantische kulturelle Revolution multipliziert wird?
Ein extrem spannender Gedanke.
Eine Veränderung, die am Ende so unerwartet über uns hereinbrechen wird, wie ein kleines Mädchen, das nach 8 Stunden plötzlich die Augen aufschlägt. Denk mal darüber nach. Bis zum nächsten Mal.